Sie hören SWR 2 aktuell mit Vanja Weingart. Vor gut einem Jahr hat ein schwedisches Mädchen beschlossen, freitags nicht in die Schule zu gehen, sondern für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Erst haben viele Greta Thunberg noch belächelt, dann ihren Mut bewundert und mehr Schüler und auch Erwachsene haben mitgemacht bei Fridays for Future Demos. Und heute ganz besonders viele, denn heute ist der dritte weltweite Klimastreiktag. Hunderttausende Menschen haben sich beteiligt. In Berlin sollen es allein 270.000 gewesen sein. Und auch in Berlin hat die Bundesregierung heute etwas beschlossen, was ohne Fridays for Future wohl zumindest nicht so schnell so gekommen wäre: das Klimaschutzpaket. Das Klimakabinett der Bundesregierung hat lange getagt, jetzt liegen die Ergebnisse vor. Berlin-Korrespondentin Julia Barth.
Glaubt man den Spitzenpolitikern der Großen Koalition, gibt es am Ende dieses Verhandlungsmarathons eigentlich nur noch eine Sache, in der Union und SPD sich uneinig sind.
Schlaf wird überbewertet.
Scheint auf dem Podium wohl nur SPD-Interimschefin Malu Dreyer zu finden. Andere haben sichtlich Mühe, nach der durchgemachten Nacht noch ihre Augen offen zu halten. Der Politik die Augen öffnen wollten heute hunderttausende Menschen, die für den Klimaschutz demonstrieren. Der Höhepunkt der Fridays for Future Bewegung, der im ganzen Land jung, aber auch alt auf die Straße brachte. In Berlin riss der Protestzug zum Klimastreik bis in den späten Nachmittag nicht ab. CSU-Chef Markus Söder ist deshalb nicht der Einzige, der findet, diese Bewegung habe einen wichtigen Impuls gegeben, für den die Politik sich bedanken müsse.
Danke sagen dafür, dass auch eine junge Generation sich mit ihren Ideen einbringt und uns klar macht, es geht jetzt nicht nur um ein Modethema, es geht um Bewahrung der Schöpfung und die Zukunft der nächsten Generation.
Sichtlich stolz und einhellig präsentieren die Großkoalitionäre auf dem Podium der Pressekonferenz, wie sie das Klima der Zukunft retten wollen. Dazu gehören viele Einzelmaßnahmen, die klimafreundliches Verhalten fördern sollen, wie etwa Subventionen für den Umstieg von Öl auf moderne Heizungsanlagen, der mit 40% der Kosten bezuschusst wird, ein Ausbau der Elektroautoprämie oder Vergünstigungen von Bahntickets. 54 Milliarden Euro will sich die Bundesregierung das kosten lassen. Im Gegenzug werden Flüge stärker besteuert und die Kfz-Steuer für Neuwagen soll sich stärker am CO2-Ausstoß orientieren. Beim besonders umstrittenen CO2-Preis hat die Bundesregierung einen Kompromiss gefunden. Von 2021 bis 2025 soll es einen gestaffelten Festpreis geben, der von zunächst 10 auf am Ende 35 Euro pro Tonne steigt. Danach soll die Tonne CO2 mit Verschmutzungszertifikaten am Markt gehandelt werden, allerdings nicht teurer als 60 Euro.
Also wir fangen in der Tat recht niedrig an, um auch Menschen mitzunehmen,
sagt die Kanzlerin mit Blick auf Experten, die im Vorfeld schon jetzt einen Mindestpreis von 50 Euro pro Tonne für nötig halten und erklärt:
Wir wollten gerne, dass wir noch ein Stück vorwärts kommen, auch in der Ausgangssituation. Das heißt also, dass wir schon einige unserer Förderprogramme wirken lassen, bevor wir dann mit der Bepreisung völlig einsteigen.
Für die SPD beim Klimapaket besonders wichtig: Jedes Jahr wird überprüft, ob die Maßnahmen auch die erwünschte Wirkung zeigen.
Und wenn nicht, was kann man eigentlich tun? Wie kann ein Ressortminister oder eine Ministerin auch Vorschläge machen, damit das Klimakabinett, das verstetigt wird, dann auch die entsprechenden Konsequenzen daraus zieht?
Sprich, nachbessert, sagt Malu Dreyer, die überzeugt ist, dieses Monitoring stellt sicher, dass die Bundesregierung die selbstgesetzten Klimaziele 2030 nicht mehr verfehlen wird. Die Opposition kann die Bundesregierung damit nicht überzeugen.
Die Bundesregierung will offenbar das Teure mit dem Unwirksamen kombinieren. Damit kann man aber keinen wirklichen Fortschritt erreichen,
findet FDP-Chef Christian Lindner. Und auch die Grünen sind sicher, mit diesem Klein-Klein lassen sich die Klimaziele nicht erreichen. Die Umweltorganisation Greenpeace wirft der Großen Koalition Mutlosigkeit vor. Neben einem lächerlich geringen CO2-Preis, so Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser, fehle es vor allem an Maßnahmen, die sofort wirken.
Das Klimapaket der Bundesregierung Merkel fehlt es an Mut und Verantwortung, mit Klimaschutz ernst zu machen. Es ist wie ein Fallschirmspringer, der aus dem Flugzeug springt und sich eine Plastiktüte über den Kopf hält.
Kritik von Greenpeace am Klimaschutzpaket. Hinter allen Plänen stehen ja die Klimaschutzziele der Bundesregierung. Deutschland strebt an, bis Mitte des Jahrhunderts weitgehend CO2-neutral zu werden. Das bedeutet, dass möglichst wenig klimaschädliche Gase produziert werden und die unvermeidlichen müssen eben ausgeglichen werden, zum Beispiel durch Wiederaufforstung und andere Maßnahmen. Alleine ausgedacht hat sich das die Bundesregierung aber nicht. Im Hintergrund stehen die UN-Klimarahmenkonvention und EU-Vereinbarungen. Werner Eckert aus der SWR-Umweltredaktion. Lange angekündigt, jetzt ist es da, das Klimaschutzpaket. Ist heute ein Feiertag für das Klima?
Das glaube ich weniger. Ich denke, dass zwar grundsätzlich da einige Dinge drin sind, die später mal zu Klimaschutz führen werden, aber zunächst mal haben wir einige verlorene Jahre weiter vor uns und wir haben schon 10, 15 verloren. Das haben die Politiker ja ausdrücklich eingeräumt. Umso unverständlicher, dass sie damit fortfahren.
Gehen wir in die Details und fangen wir vielleicht mal trotzdem mit den guten Sachen an. Was im Klimaschutzpaket bringt denn richtig was?
Also was gut ist, ist sicherlich, dass es nun mal einen CO2-Preis gibt, also dass die Belastung der Atmosphäre bezahlt werden muss. Das ist viel, viel zu niedrig, aber es ist grundsätzlich gut. Die Art und Weise, wie die Vorteile von Steuer- und Emissionshandel miteinander verbunden worden sind, das wurde ja lange als großer Streit gehandelt, das ist sehr geschickt gelöst und das wird auch funktionieren, glaube ich. Es ist gut, dass die Solarenergie weiter ausgebaut werden kann. Da war ja ein Deckel drauf. Das sind so ein paar gute Punkte.
Sie haben vorhin schon gesagt, es gibt aber zu viele verlorene Jahre. Und wenn man jetzt in das Paket reinguckt, was steht da sonst drin, was wirklich ärgerlich ist, was aus Ihrer Sicht falsch ist?
Also es gab ja von den Wissenschaftlern Linien, was passieren müsste beim CO2-Preis. Und da sagten viele, es muss so 35 bis 50 Euro die Tonne am Anfang sein und dann auf 130 bis 180 hochziehen. Dann hätte das eine Wirkung. Und das ist das zentrale Instrument. Was wir jetzt sehen ist, dass es bei 10 Euro die Tonne losgeht und bis zur Mitte des Jahrzehnts diese 35 Euro gerade mal erreicht haben soll. Das heißt, es ist deutlich Größenordnung unter dem, was Ökonomen vorher berechnet hatten, was notwendig wäre. Das ist, glaube ich, zentral, weil das bedeutet, dass eben jahrelang nichts passiert. Beispiel, es gibt ja ganz viele Entschädigungen auf der anderen Seite. Die Zuckerbrötchen, die wirken sofort. Das hat dann bizarre Effekte, wenn man das ausrechnet. Ein 50-Kilometer-Pendler, der Spitzenverdiener ist und ein großes Auto fährt, der wird am Anfang belohnt dafür, dass er mit dieser Karre weiterfährt. Denn der kriegt mehr Geld, als er vorher gekriegt hat nach Steuer. Und das sind so Effekte, die sehr bedenklich stimmen.
Also Sie sagen, es geht in die richtige Richtung, aber es wird einfach viel zu wenig getan.
Es wird zu wenig beim Preis getan und es wird zu viel verteilt auf alle möglichen Maßnahmen, deren Wirkung man nicht wirklich einschätzen kann. Also es ist ein Füllhorn an Förderprogrammen, Beratung, Forschung. Wir haben das alles schon dreimal in Klimaschutzpaketen eben gesehen und jeweils wurde das auch mit Ziffern hinterlegt, so wie jetzt wieder, was das alles bringen wird. Und eigentlich sagt die Erfahrung sehr klar, es hat nie funktioniert. Warum sollte es diesmal funktionieren?
Die Klimaschutzziele, die sind ja sehr langfristig gesteckt und definiert bis 2050. Werden wir also noch viele Klimaschutzpakete sehen?
Ja, ich denke schon, sehen müssen, wenn es zu was kommen soll. Die Regierung lobt sich ja dafür, dass sie das schon implementiert hat im jetzigen Programm mit dem Überprüfungsmechanismus. Aber auch wenn man sich den genauer anguckt, basiert er darauf, dass sich die Minister in die Augen gucken und eingestehen, früher oder später, wir schaffen es an dieser oder jener Stelle nicht. Dann, Hannemann, geh du voran, dann muss eben ein anderer mehr leisten. Es gibt keine Verantwortung in den Sektoren, also bei den einzelnen Ministern. Und der Notausgang ist auch schon grell beleuchtet. Da steht nämlich, wenn wir selbst nicht schaffen, dann kaufen wir die nötigen Emissionsrechte bei anderen EU-Staaten zu.
Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Das Klimaschutzpaket der Bundesregierung ist also da, aber die Fridays for Future Demonstrationen, die gehen natürlich trotzdem weiter, heute weltweit. Hunderte Klimademos gab es auch bei uns in Deutschland, die größte in Berlin, aber auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg in vielen Städten. Aus Tübingen berichtet SWR-Reporterin Pia Maria Pelzer.
An diesem Freitag haben sich in Tübingen ab 11 Uhr nach Schätzung 9000 Menschen versammelt, um sich beim Klimastreik der Fridays for Future Bewegung zu engagieren. Von Anfang an war die Stimmung fröhlich, laut und bunt beim schier endlosen Demozug durch die Straßen der Stadt bis zur ersten Zwischenkundgebung vor der neuen Aula. Von dem Motto der Demo »Alle fürs Klima« wurden in Tübingen offensichtlich alle Generationen und Bevölkerungsgruppen angesprochen. Vorneweg natürlich viele Schüler aller Klassen, aber auch Erwachsene, Senioren und Eltern mit Kindern. Mitorganisatorin Maya Ihle von der Fridays for Future Gruppe war happy.
Es ist toll. Es sind so viele Menschen, wirklich von jedem Alter. Wir haben hier Grannies for Future, dann haben wir Kleinkinder dabei und alle Leute sind gut drauf und hören zu bei den Reden, sind motiviert und wir sind hier alle, um uns stark zu machen für den Klimaschutz.
Während des Marschs gab es Trommelgruppen, Sprechchöre und natürlich viele Transparente, zum Teil sehr kreativ gestaltet und auf jeden Fall mit Botschaften wie nie wieder Kohle oder Kurzstreckenflüge nur noch für Insekten. So fröhlich und ausgelassen die Menge auch dabei war, ihr Anliegen ist ernst und trieb auch die etwas Älteren auf die Straße.
Bei dem Thema gibt es kein älteres und kein jüngeres Semester.
Nee, ich habe sogar extra Urlaub genommen dafür.
Ja, weil das ein ganz wichtiger Tag ist und so alt sind wir alle noch nicht. Und wir haben Kinder und Enkel und es ist unglaublich wichtig, dass da heute was passiert im Klimakabinett. Und da wollen wir das auf der Straße ein bisschen zeigen.
Ganze Familien beteiligten sich am Klimastreik.
Wir haben 4 Kinder, also von dem ist uns die Zukunft sehr wichtig. Und der Klimaschutz, klar, deswegen sind wir dabei.
Ich finde es halt wichtig, dass man auch auf die Straße geht, weil halt die Umwelt sonst kaputt geht dann.
Jung und alt vereint für den Klimaschutz. Organisatorin Maja Ihle hofft, dass der Druck von der Straße nun auch zur Politik durchdringt.
Es sind so viele Menschen, es wäre für die Politik absolut schlecht, wenn sie das nicht hören würden, weil es ein ganz klares Signal ist.
Bei der Abschlusskundgebung am Tübinger Anlagensee haben die Organisatoren nochmals ihre Forderungen an die Politik zum Erreichen der Klimaziele gestellt, wie den sofortigen Ausstieg aus der Kohlekraft.
Natürlich, Klimaschutz ist verdammt kompliziert und es ist schwierig. Und da sollten sich auch durchaus die Profis dran machen. Aus Sicht der Wissenschaft sitzen die Profis leider nicht im Bundestag gerade in der Politik, sondern hier auf der Straße, genau hier zwischen euch. Denn ihr habt verstanden, was richtig und was wichtig ist. Und deswegen vielen, vielen Dank für euer Engagement. Dankeschön.
Der Klimastreik in Tübingen verlief absolut friedlich. Jetzt erwarten die tausenden Teilnehmer eine positive Antwort der Politik.
Ein Bericht von Pia Maria Pelzer. Auf der Suche nach weiteren Erkenntnissen für die Klimaforschung startet heute Abend die Polarstern, das Forschungsschiff des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts. Es fährt vom norwegischen Tromsø in die zentrale Arktis. Die Forscher der sogenannten Mosaik-Expedition lassen die Polarstern im Eis einfrieren und wollen Erkenntnisse über den Klimawandel gewinnen. Die Expedition wird insgesamt 140 Millionen Euro kosten. Deutschland trägt die Hälfte davon. Professor Markus Rex ist der wissenschaftliche Leiter der Expedition.
Mosaik ist die größte Arktis-Expedition, die jemals durchgeführt wurde. Das ist eine Größenordnung an Polarlogistik, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Insgesamt werden um die 600 Leute beteiligt sein. Wir machen Messungen vom Ozeanboden in etwa 4000 Meter Wassertiefe bis in die Stratosphäre hinein in 35 Kilometer Höhe. Da geht es darum, wie die Wärme aus dem relativ warmen Ozean an die Eisoberfläche und in die Atmosphäre gelangt und da zu dem Gesamtbudget der Wärme in der Arktis beiträgt. Das ist ein Teil des Mechanismus, warum sich die Arktis so viel stärker erwärmt als der Rest des Planeten. Wir machen da etwas, was uns einen echten Durchbruch in der Klimaforschung erlauben wird. Zurzeit haben wir eine nicht akzeptable, riesige Unsicherheit in der Vorhersage des arktischen Klimasystems. Und was in der Arktis passiert, das bleibt nicht in der Arktis. Das Wettergeschehen in unseren mittleren Breiten, wo wir leben, ist ganz entscheidend davon abhängig, was in der Wetterküche der Arktis passiert. Und wenn wir das nicht vorhersagen können, dann werden wir auch keine verlässlichen Klimavorhersagen für unsere Breiten bekommen.
Sagt Professor Markus Rex, er ist der wissenschaftliche Leiter der Mosaik-Expedition. Sie startet heute Abend. Und über die Expedition der Polarstern, die Forschung und das Leben im Eis erfahren Sie mehr in der Sendung SWR Kontext, zu finden in der ARD Audiothek. Die neue EU-Kommission soll am 1. November ihre Arbeit aufnehmen. Davor muss das Parlament die Kommission als Ganzes billigen. Die Vorschläge für einzelne Posten hat die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ja schon bekannt gegeben. Also aus welchen Männern und Frauen ihr Team bestehen wird und wer für was zuständig ist. Aber daran gibt es Kritik und das Europaparlament ist bislang nicht bereit, die Vorschläge einfach so durchzuwinken. Aus Brüssel berichtet Malte Pieper.
Man konnte in den letzten Tagen Ursula von der Leyen viel hin und her flitzen sehen. Plötzlich ging eine Tür auf und die künftige EU-Kommissionspräsidentin schoss regelrecht heraus, immer auf dem Weg zum nächsten Termin.
Es hat mir Rückenwind gegeben, darüber zu diskutieren, wie wir die nächsten Tage und Wochen gestalten werden, aber vor allen Dingen, wie wir die großen Themen, der europäische Grüne, Vereinbarungen, die Digitalisierung Europas, ein stärkeres Europa in dieser Welt dann tatsächlich auch umsetzen.
Lächelte sie beispielsweise demonstrativ am Donnerstag in Straßburg nach einem Treffen mit den Fraktionschefs des Europaparlaments. Die Stimmung war offenbar tatsächlich freundlich, dennoch liegen weiterhin Gräben zwischen der künftigen Kommissionspräsidentin und den Abgeordneten. Da wären zum einen die Kandidaten, die die 27 EU-Staaten nach Brüssel entsenden wollen. Besonders umstritten bleiben etwa die Rumänin Plump, die für Verkehr zuständig sein soll und gegen die es Korruptionsvorwürfe gibt. Oder der ungarische Vertreter Trosani, der maßgeblich als Justizminister für die umstrittene Justizreform in seiner Heimat verantwortlich ist und dem mangelndes Verständnis für den Rechtsstaat vorgeworfen wird. Trosani soll als Erweiterungskommissar ausgerechnet den künftigen Beitrittsstaaten erklären, wie die Gewaltenteilung funktioniert. Selbst beim belgischen Vorschlag, dem noch amtierenden Außenminister Reinders, mehren sich die kritischen Stimmen. Es gibt Berichte, Reinders sei unter anderem in Geldwäsche verstrickt. Mit anderen Worten, Baustellen genug. Grünen-Fraktionschefin Ska Keller über ihr Gespräch mit Ursula von der Leyen.
Sie hat generell geantwortet, dass sie offen ist für Gespräche, auch durchaus bereit ist, Dinge anzupassen. Und das werden wir jetzt also in der nächsten Zeit versuchen.
Doch es ist nicht nur das Personal, das Probleme macht. Ursula von der Leyen konnte sich ihr Team ja ohnehin nur sehr begrenzt aussuchen, weil es eben die Regierungen der Mitgliedstaaten sind, die ihre Kandidaten eigenständig benennen und der Präsidentin quasi vor die Nase setzen. Und die muss dann gucken, was sie damit macht. Nein, neben den Männern und Frauen, die entsandt wurden, ist es auch der Ressortzuschnitt, der vielen aufstößt und für den ist nun mal Ursula von der Leyen höchst selbstverantwortlich. Zu unkonkret, zu schwammig, so die Kritik an der Aufgabenverteilung. Und dann auch noch in Orwellschem Schönsprech, heißt es immer wieder. Ganz besonders, wenn es um den künftig für Migration zuständigen Kommissar geht. Dem hatte von der Leyen den Titel Kommissar für den Schutz der europäischen Lebensweise verpasst. Was viele Parlamentarier als Auftrag verstehen, die Grenzen möglichst dicht zu machen und keine Migranten mehr nach Europa zu lassen. Linken-Fraktionschef Martin Schirdewan zum Ende dieser Gesprächswoche.
Ja, leider blieb Ursula von der Leyen auch in dieser Frage alle Antworten schuldig. Auch der konkrete Vorschlag von uns Linken im Europäischen Parlament, anstelle dessen von einem Europa der Vielfalt und der Solidarität zu sprechen, was ja genau den europäischen Werten entspricht, nahm sie nicht auf.
Sozialdemokraten und Liberale drohen inzwischen gar, von der Leyen-Kommission die Zustimmung zu verweigern, wenn sich die CDU-Frau nicht langsam mal bewegt. Sie geben ihr eine Woche Zeit für Zugeständnisse. Danach, ab dem 29. September, beginnen nämlich die Anhörungen im Europaparlament. Alle designierten Kommissare müssen sich in den zuständigen Ausschüssen regelrecht grillen lassen. Und wenn wir erst einmal lange über die Titel der Kommissare diskutieren müssen, kommen wir ja gar nicht zu den Inhalten, drohen Sozialdemokraten und Liberale. Und dann könnte aus ihrer Sicht der ganze Prozess ins Stocken geraten. Ob Ursula von der Leyen und ihr Team also wie geplant am 1. November mit der Arbeit beginnen können, das könnte dann, wenn es tatsächlich so kommt und Sozialdemokraten und Liberale ernst machen, das könnte dann tatsächlich in den Sternen stehen.
Aus Brüssel berichtete Malte Pieper. Sie hören SWR 2 aktuell. Hat der amerikanische Präsident Geheimabsprachen mit dem ukrainischen Präsidenten getroffen? Diese Frage wird in den USA gerade heiß diskutiert. Die Zeitungen Washington Post und New York Times haben darüber berichtet. Präsident Trump und sein Anwalt hätten versucht, für persönliche politische Zwecke Druck auf die ukrainische Regierung auszuüben. Alles ist noch sehr undurchsichtig. Die oppositionellen Demokraten im US-Kongress fordern Aufklärung. Aus Washington berichtet Thorsten Teichmann.
Es ist die nächste Runde im Machtkampf in Washington. Der US-Präsident wirft seinen Gegnern schlicht Schikane vor. Doch die Demokraten klagen, die Trump-Administration verstoße gegen die Verfassung und hindere den Kongress daran, seine Kontrollaufgaben wahrzunehmen. Sie seien bereit, ein weiteres Mal gegen die Administration zu klagen, sagt der Abgeordnete Hakeem Jeffries im Fernsehsender CNN. Wir haben bereits Verfahren vor Gericht, um an Dokumente zu gelangen, um Zeugenaussagen zu bekommen im Rahmen unserer Untersuchungen. Das mag ein weiteres Feld sein, auf dem wir die Administration vor Gericht bringen müssen. Anlass ist die Beschwerde eines Mitarbeiters der Geheimdienste bei einem Ombudsmann. Die Washington Post hatte zuerst darüber berichtet. Der Mitarbeiter sei alarmiert gewesen. Es geht um ein Gespräch zwischen Präsident Trump und einem ausländischen Staatsoberhaupt in diesem Sommer. Trump soll dabei ein Versprechen gemacht haben. Der Ombudsmann hatte die Informationen offenbar als so schwerwiegend eingeschätzt, dass er sie an den amtierenden Geheimdienstdirektor McGuire weitergab. Und jetzt kommt der Knackpunkt. McGuire hätte innerhalb einer Frist den Kongress informieren müssen. Die Demokraten sagen, das Justizministerium und mittlerweile auch das Weiße Haus hätten es verboten und damit die Arbeit der Abgeordneten behindert. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, der Demokrat Adam Schiff, verlangte bereits gestern Auskunft von der Administration. Was hier auf dem Spiel steht, geht weit über diese Beschwerde und diesen Präsidenten hinaus. Es geht darum, ob Kontrolle möglich ist, ob Whistleblower geschützt werden können. Und wir sind entschlossen, die Zuständigkeit des US-Kongress bestätigen zu lassen. Beide Seiten streiten über das Verfahren. Völlig unklar ist, was tatsächlich im Gespräch des US-Präsidenten mit einem ausländischen Staats überhaupt passiert ist und ob die Berichte stimmen. Trump textete, es sei dumm anzunehmen, er würde mit einem fremden Politiker irgendwelche unangemessenen Dinge besprechen. In Washington wird spekuliert, Trump habe den ukrainischen Präsidenten Zelensky gedrängt, Geschäfte des Sohns von Ex-Vizepräsident Biden in Kiew zu untersuchen. Biden gilt als möglicher Gegenkandidat zu Trump in der Präsidentschaftswahl 2020. Trumps Anwalt Rudy Giuliani fand daran nichts Ehrenrühriges.
I have no idea. I never asked him that. I don't know if he did, and I wouldn't care if he did.
Keine Ahnung, habe ich ihn nicht gefragt. Ich weiß nicht, ob er es getan hat. Und wenn, dann wäre es mir egal. Er hätte jedes Recht, das zu tun als Präsident der Vereinigten Staaten, dem ukrainischen Präsidenten zu sagen, wir haben hier zwei außergewöhnliche Anschuldigungen von Korruption. Der Republikaner Adam Kinzinger sagte im Fernsehsender CNN, es gebe jede Woche neue Vorwürfe gegen den Präsidenten. Die meisten seien nicht haltbar. Andererseits wirkte er beunruhigt. Es ist richtig, Korruption zu verfolgen, ein großes Problem in der Ukraine. Aber wenn man sagt, folge der Spur aus eigenen innenpolitischen Gründen, dann ist das ein schwerwiegendes Problem. Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass eine schnelle Aufklärung in Washington derzeit unmöglich ist.
USA-Korrespondent Thorsten Teichmann war das. Eine gute Nachbarschaft ist Gold wert. Aber das gilt auch andersrum. Ein Streit mit den Nachbarn kann einem das Leben richtig schwer machen. Es gibt Anwälte, die haben sich auf Nachbarschaftsklagen spezialisiert und viele solcher Klagen landen vor den Gerichten. Da geht es häufig um Lärmbelästigung, von der Trompete bis zur Grillparty. Es geht um die Kehrwoche oder um die Frage, steht der Zaun richtig? Und der Klassiker? Es geht immer wieder um Bäume, weil sie zu nah an der Grundstücksgrenze stehen oder Schatten werfen oder Dreck machen. In so einem Streit hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe heute ein grundlegendes Urteil gefällt. Gesunde Bäume, die im richtigen Abstand stehen, dürfen bleiben. Über das Urteil und den konkreten Fall aus dem baden-württembergischen Heimsheim berichtet Klaus Hempel.
Schon lange ärgert sich der Kläger über drei Birken, die auf dem Grundstück seines Nachbarn stehen. Die Bäume sind 18 Meter hoch. Sie sind gesund und werfen, wie das bei Birken üblich ist, einiges ab. Blätter, Pollen, Zapfen und Samen. All das landet regelmäßig auf dem Grundstück des Klägers. Er ist es leid, ständig fegen und sauber machen zu müssen. Das sei unzumutbar, so sein Rechtsanwalt Michael Schulz.
Es kommen die Blätter rüber, Zweige rüber, die abgestorben sind. Und es kommen Samen rüber. Es beschränkt sich nicht auf den äußeren Bereich, sondern es dringt in den Dachboden ein. Dachrinnen, die verstopft sind, und der Reinigungsaufwand ist ganz beträchtlich. All das sind schon erhebliche Auswirkungen.
Mit seiner Klage wollte der Grundstückseigentümer erreichen, dass sein Nachbar verpflichtet wird, die Bäume zu fällen. Alternativ forderte er von Juni bis November 230 Euro monatlich für die Reinigung seines Grundstücks. Sein Nachbar, der Eigentümer der Bäume, lehnt das ab. Dass Bäume Laub und andere Pflanzenteile abwerfen, sei völlig natürlich, argumentiert er. Außerdem habe er die nachbarschaftsrechtlichen Vorschriften eingehalten, so sein Rechtsanwalt Matthias Siegmann.
Die Bäume stehen im richtigen Abstand von der Grenze, wie der Landesgesetzgeber entschieden hat. Und dann gibt es schlicht keinen Ansatzpunkt, einen Anspruch gegen ihn geltend zu machen. Mögen auch die Auswirkungen der Birke auf dem Nachbargrundstück merkbar oder lästig sein.
Diese Linie hat nun auch der Bundesgerichtshof in einem Grundsatzurteil vorgegeben. Grundsätzlich müssen Grundstückseigentümer es hinnehmen, wenn auf dem benachbarten Grundstück gesunde Bäume stehen und diese Laub und dergleichen abwerfen. So die Vorsitzende Richterin des 5. Zivilsenats, Christina Stresemann.
Halten Bäume den gesetzlich vorgegebenen Abstand zur Grundstücksgrenze ein und wachsen ihre Zweige auch nicht über die Grenze, muss der Nachbar die von ihnen ausgehenden natürlichen Einwirkungen wie Laubabwurf und Pollenflug hinnehmen. Er kann weder die Beseitigung der Bäume noch einen Ausgleich in Geld verlangen.
Das gelte selbst dann, wenn der Nachbar an einer Pollenallergie leide. Auch in diesem Fall müssen Bäume nicht gefällt werden. Aus Karlsruhe, Klaus Hempel.